Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
Wie schön, dass Sie sich wieder zugeschaltet haben bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Claudia Maria Pecher und ich habe unglaublichen Respekt vor der Frau, die mir gegenüber sitzt, die Autorin Tamara Bach. Schön, dass du da bist.
Ah, schön, dass ich da sein darf.
Ha, das möchte ich hören. Wir sind derselbe Jahrgang und auch im gleichen Monat geboren. Wir haben Ähnliches studiert, aber trotzdem sind die Lebensläufe ja sehr unterschiedlich. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass wir beide auch so ein bisschen verrückt sind. Jedenfalls, du hast in Mainz und Berlin Englisch und Deutsch für das Lehramt studiert und 2003 ist dein erstes Buch Marsmädchen bei Oettinger erschienen. Und es wurde bereits als Manuskript ausgezeichnet. 2004 dann gleich den Deutschen Jugendliteraturpreis. Inzwischen sind es 12 Bücher. Darf ich sagen, 12 Preise dazu? Ich meine, jedes Buch, das du schreibst, dem folgt gewissermaßen eine Nominierung oder ein Preis. Jedenfalls gab es etliche und zuletzt auch den James-Grüss-Preis für dein Zitat. Ich gebe wieder beeindruckendes literarisches Werk. Dann kann ich mir einen nur anschließen. Jetzt ist es so, ich würde es mal in der Ich-Botschaft formulieren. Ich denke sehr viel nach. Deine Geschichten wirken auf mich schon so wie Gedankenströme. Was macht denn dir am Nachdenken Spaß?
Dass ich immer wieder auf neue Gedanken komme, dass die Welt mir nicht langweilig wird, dass mir Menschen nicht langweilig werden, Geschichten mir nicht langweilig werden und ich immer wieder was habe, woran ich mir ein bisschen die Zähne ausbeißen kann. So.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Nachdenken manchmal auch mit deinen Büchern zu tun hat. Und ich möchte jetzt gar nicht direkt fragen, ob du über deine Tätigkeit schreiben sprechen möchtest. Aber ja, du schreibst und ich, wenn deine Bücher lese, fühle deine Figuren, höre viel Musik im Hintergrund. Sie bewegen sich sehr unterschiedlich, manche tanzen, andere müssen eher geführt werden oder gehen am Stock. Sie begegnen einander, hören in die Vergangenheit hinein gemeinsam, was da war, sind aber ganz fest in der Gegenwart und sie sind irgendwie auch gerne in Häusern oder Häuser spielen eine Rolle, die einen eigenen Charme besitzen. Ohne dass das Ganze immer abgeschlossen ist. Da sind sehr viele Leerstellen drin. Schreiben ist Handwerk. Aber was mich interessieren würde, was ist deine größte Triebfeder beim Schreiben?
Es sind eben diese Gedanken. Und ich weiß oft nicht, was es ist. Vorher kann ich das nicht wissen, worüber ich jetzt meine nächste Geschichte schreibe und warum ich sie darüber schreibe. Irgendwas bleibt hängen, irgendein Gedanke, über den ich dann eben weiter und weiter nachdenken muss. Und sei es eine Szene, die ich auf der Straße beobachtet habe oder eben ein Problem, was mir plötzlich durch den Kopf geht. Und das ist die Triebfeder, die Geschichte, die erzählt werden will, die ich selbst beim Schreiben eben auch erst kennenlerne. Ich setze mich hin und weiß oft nicht, wie die Geschichte ausgeht oder weiß nur das Ende und weiß nicht, wie es zu dem Ende kommt zum Beispiel. Und das ist das Spannende an meinem Schreiben, dass ich eben selbst noch überrascht werden kann, immer wieder. Von den Figuren, von der Geschichte, überhaupt vom Prozess, dass es eben auch teilweise die Geschichte was anderes vorhat, als ich das ursprünglich vorhatte, das natürlich auch sehr frustrierend sein kann. Und es ist natürlich auch immer wieder eine Art Vertrauen, dass ich mich auf die Geschichte einlassen kann und sie weiß schon, wo sie hin will. Sie zeigt mir das schon und es kommt eigentlich bisher immer zum guten Ausgang dann.
Ja, ich habe beim Durchsehen der Bücher sind 12 Bücher, dachte ich mir, mir geht es ähnlich, ich sammle auch gerne Geschichten, die meist mit Begegnungen mit Menschen zu tun haben. Da bin ich manchmal eher schüchtern, dann wieder recht unerschrocken, auf Menschen zuzugehen, aber ich verschrifte die Begegnungen nicht. Versuche das irgendwie anderweitig in Projekten abzuleiten. Und manche Begegnungen halte ich dann in Mailverläufen fest. Wo hältst du denn du am liebsten fest, deine Gedanken?
Das ist unterschiedlich. Die kommen nicht alle tatsächlich in Bücher. Ich schreibe kein Tagebuch mehr. Ich habe das als Teenager in den 20ern auch und ich glaube auch noch ein bisschen in den 30ern und mochte es aber nicht, meine Tagebücher wieder zu lesen, weil ich festgestellt habe, dass ich oft da abgeliefert habe, was gerade nicht gut lief. Mhm. So, dass eigentlich nur die negativen Sachen in den Tagebüchern gelandet sind. Und dann habe ich sie irgendwann, nachdem ich erfahren habe, dass Rio Reisers Bruder seine Tagebücher veröffentlicht hat, habe ich gedacht, oh, das möchte ich nicht, dass das mir passiert. Und dann habe ich sie alle tatsächlich zerstört. So.
Du bist schon der Erste, der das...
Nein, ich unterschiedlich. Ich habe Notizbücher noch und nöcher. Ich teile natürlich meine Gedanken in Gesprächen mit Freundinnen, Sprachnotizen, Notizen auf dem Handy, alles Mögliche. Das ist meistens nur ein Satz, ein Wort, was bei mir eben was auslöst. So. Manchmal auch nicht, aber es ist einfach was festgehalten wird und es ist schriftlich. So.
Ja, und wie gehst du mit den Sammlungen dann um, wenn sie nicht zerstörst? Ja.
Ich sammle und sammle und manchmal gucke ich sie mir noch mal an. So. Es ist jetzt anders als bei irgendwelchen Videos auf Instagram, die ich mir gemerkt habe, weil ich dieses Rezept unbedingt nachkochen möchte oder sowas, die ich dann nie wieder anschaue, außer ich weiß, dass ich dieses Rezept nachkochen möchte. Aber gerade wenn ich mich hinsetze zum Schreiben, gehe ich diese Sachen noch mal durch und gucke, was da irgendwie, was kitzelt.
Gibt es da auch Figuren?
In meinen Notizen?
Ja.
Bestimmt. Also ich kann, aber auch so Notizen, ich weiß, ich war irgendwann mal in Dresden im Theater und da saß neben mir ein Mädchen mit Socken und ich dachte, eigentlich könnte man die Geschichte eigentlich auch erzählen über die Socken, die ein Mädchen trägt, dass jemand immer runterschaut und dieser Person auch nicht ins Gesicht schaut, sondern immer nur auf die Socken schaut und schaut, oh, heute hat sie diese Socken an und sowas. Ist nie eine Geschichte geworden. Es ist auch nur eine Idee für eine Figur. Wer weiß, vielleicht taucht sie ja irgendwann auf.
Ja, manchmal wirkt
Sie es... Sie haben es hier zum ersten Mal gehört.
Ja, manchmal wirkt es so ein bisschen, als wärst du so in deine Figuren verliebt. Zumindest habe ich den Eindruck, du möchtest gern, dass die Geschichte für sie offen ausgeht. Und du vielleicht so einen kleinen Schutz auch um diese Figuren legst. Wie habe ich mir denn die Liebe zu deinen Figuren vorzustellen?
Ich habe das für mich immer noch nicht so ganz definiert, was für eine Art Beziehung das ist auch. Ich wurde mal von einer Schülerin gefragt, ob ich da eher die Rolle von Eltern oder einem Arbeitgeber hätte, meinen Figuren gegenüber. Aber es ist nichts davon, weil ich eben auch nicht so eingreife, wie Eltern das jetzt zum Beispiel machen würden. So eine Beobachterin bin ich. Ich liebe die. Also für mich ist das eine Prämisse fürs Schreiben, dass man die eigenen Figuren respektiert und sich sie nicht nur als Platzhalter für irgendein Thema, was man erzählen will, behandelt und sie dadurch auch zweidimensional lässt, sondern ich möchte sie wie Menschen behandeln. Ich schreibe nicht deswegen offene Enden, weil ich ihnen das ermöglichen will, sondern tatsächlich, weil das Leben selten alles zusammenbringt in einem großen, großen Fest, wo alle dann noch Pflaumenkuchen essen und alle sind glücklich. Und so bleibt es bis ans Ende aller Tage. Jede Geschichte endet, ohne wirklich zu enden, außer es ist der Tod. Und selbst da wissen wir nicht, was danach passiert. Aber meine Figuren liebe ich. Manche mehr, manche weniger. Ich versuche sie zu verstehen mit all ihren Facetten, auch wenn es vermeintlich schlimme Menschen sind oder eben unverständliche Figuren, will ich trotzdem versuchen zu verstehen, warum sie so handeln, warum sie so sind, wie sie sind. Und das ist ja auch letzten Endes, sind meine Texte ja nicht plotlastig, sondern eher werden von den Figuren getragen und dass sie aufeinandertreffen und miteinander umgehen müssen. Und das ist dann der Plot letzten Endes, diese Konflikte.
Ja, wie ist es eigentlich beim Schreiben schon? Also bei mir sagen die Leute immer, du denkst viel über andere nach, was die denken. Denk mal da mehr an dich, wie es dir damit geht. Wie ist es bei dir im Schreiben?
Wenn ich schreibe, bin ich da nicht drin, glaube ich. Oh, das ist jetzt gerade wieder sehr schwierig zu erklären, weil ich jetzt eben auch gerade nicht im Schreibprozess drin bin und deswegen auch manche Aspekte des Schreibprozesses wieder vergessen habe, so. Aber es geht beim Schreiben nicht um mich. Und das habe ich damals festgestellt, als ich das dritte Buch geschrieben habe. Und alle so, das zweite Buch ist doch so schwierig. Und ich habe gesagt, nein, es war das dritte Buch, weil ich da angefangen habe, drüber nachzudenken, was der Feuilleton will, was die Forschung will, etc. pp. Und dann gesagt habe, nein, ich muss in der Geschichte sein. Es geht gar nicht darum, was andere Leute von der Geschichte wollen. So. Und deswegen denke ich da tatsächlich nicht viel.
Ich denke schon sehr viel nach, also auch vor allem über deine Geschichten. Und
Was mich sehr freut.
Ja, und ich eben finde, dahinter steht eine starke Frau, eine sehr sensible Frau. Und in deinem neuen Buch von da weg sind es 3 Generationen an Frauen, die miteinander in Beziehung stehen, von ihren Aufbrüchen und suchen nach einem Platz im Leben. Und die Deutsche Akademie hat es ja für das Jugendbuch des Monats Juli ausgezeichnet und sie fasst zusammen, dass da gibt es eben die kleine Kaya, die mit ihren Eltern und ihrer Großtante Josefa in eine Kleinstadt zieht. Kaya verweigert sich zunächst dem Ankommen, die Mutter dagegen versucht alles um sich einzugewöhnen, aber auch die Großtante sammelt ihre Erfahrungen. Wie wichtig sind Frauenfreundschaften in deinem Leben?
Die sind immer wichtiger geworden in den letzten Jahren, vor allem merke ich das. Auch so, dass ich ein Netz von Frauen um mich herum habe und ich merke, wie aufgehoben ich mich dadurch fühle. So, und ich meine, selbst die Forschung sagt, dass Frauen deswegen auch länger leben, weil sie sozial miteinander interagieren und auch eben ist so. Wir tauschen uns aus, wenn wir Probleme haben. Wir helfen einander, wir sind da füreinander. Das sind lebensverlängernde Maßnahmen tatsächlich. So. Ich habe das Glück, dass ich immer wieder auch tollen Frauen begegne, dass wir Zeit miteinander verbringen können, dass wir uns begleiten und da sein können füreinander. Und das freut mich sehr, so auch die unterschiedlichen Arten von Frauen zu sehen und eben auch dadurch mein eigenes Frausein auch mehr und mehr zu begreifen. So.
Das steht eben so in krassen Gegensatz zu dem, was man so immer über Frauen sagt, dass sie so...
Komisch, oder?
Ja.
Was für ein Narrativ es da gibt, dass Frauen einander hassen und sowas. Wer hat sich das wohl ausgedacht?
Ja, wie das gibt aus, im Rückblick sind nicht. Ich für meinen Teil jedenfalls musste ständig wieder neu sortieren und komme auch bei der Draufsicht auf manche einer deiner Figuren oder Erzählungen immer wieder in die Überlegung, was für dich eigentlich die Ordnung der Dinge, die Einordnung in das große Ganze bedeutet.
Das ist schön, das sagen alle Leute immer, ach, wie wunderbar komponiert das alles ist und da sitzt alles am richtigen Ort und kein Wort zu viel und so. Und was für Pläne man da wohl vorher macht, mache ich nicht. das ist tatsächlich, wahrscheinlich passiert ist im Prozess, in dem ich die Geschichte schreibe und dann merke, was sich herauskristallisiert an Themen, wo die Figuren hinwollen, wenn ich sie verstehe, endlich irgendwann. Und dann gibt es vielleicht einfach eine inhärente Ordnung, der ich dann einfach folge, als ob die schon von der Geschichte eben vorgesehen ist. Jetzt ist natürlich auch Erfahrungsding mit, ich weiß, wie Schreiben geht, ich weiß, wie Lektorieren geht und solche Sachen. Und das fließt wahrscheinlich dann auch schon automatisch mit da rein.
Ja, und diese inhärente Ordnung, und die geht es mir so ein bisschen zu schauen. Du denkst ja deine Geschichten in einem Gesamtzusammenhang doch auch. Also könnt ihr mir vorstellen, dass das nicht zufällig ankommt, sondern dass sie mit der Tamara Bach und ihrem Verständnis von Welt, Mensch und Ordnung zu tun haben.
Dass ich mein großes Weltbild immer wieder in meinen kleinen Geschichten erzähle, wird wahrscheinlich so sein.
Also ja, und ich wollte gerne dem Weltbild ein bisschen auf die
Schliche
kommen.
Du willst mein Weltbild von mir wissen, was für ein Weltbild ich habe. Es ist alles immer noch in under construction quasi. So, ich bin immer wieder überrascht von der Welt. Ich bin eigentlich ein relativ pessimistischer Mensch, glaube ich manchmal. So, auch fatalistisch unterwegs. Und dann lasse ich mich immer wieder von meiner Umwelt eines Besseren belehren. Ich glaube, ich bin da eher Beobachterin als eine, die einordnet und sagt, so ist das und so ist das und so ist das. Das fände ich auch, deswegen habe ich auch jahrelang gesagt, ich habe keine Aussage in meinen Texten oder habe auch noch behauptet, meine Texte seien nicht politisch, weil sie eben keine klare Message haben, wie ihr habt so und so zu leben. Ich möchte, wie gesagt, auch niemanden vorschreiben, wie er oder sie zu leben hat, außer halt so die Grundbedürfnisse wie seid nett zueinander, verdammt nochmal zum Beispiel. Aber was ist alles mit den Menschen, dem Leben, dem Universum etc. pp. Auf sich hat, das werden wir alle rückblickend vielleicht verstehen, ich weiß es nicht.
Dennoch tauchen ja in deinem Buch immer wieder Kirchenfriedhöfe, Fragen auf. Du frägst am laufenden Band oder man hat den Eindruck, man wird selber zum Fragen, denn in deinen Büchern die schon in Richtung Glauben führen. Welche Rolle spielen denn Glaube und Spiritualität in deinem Leben, auch wenn ich weiß, dass du keine Kirchgängerin mehr bist und aus der Kirche ausgetreten bist, aber trotzdem gibt es was Spirituelles in deinen Büchern?
Wahrscheinlich. Kirchen sind Orte eben, die immer da sind. Ich komme aus katholischen Gemeinden. Ich bin in einer katholischen Familie groß geworden. Ich war im katholischen Kindergarten. Dann sind sehr viele Menschen in meiner Familie gestorben, sodass irgendwann meine Cousine auch meinte, wir sollten uns vielleicht mal zu einer anderen Sache treffen als Beerdigungen. Deswegen vielleicht auf Friedhöfe. Das ist ein komischer Ort. Auch oft. Aber Kirchen sind gerade in so kleinen Orten, ja, in Deutschland, so Dreh- und Angelpunkte, auch oft der höchste Ort oder das eben, ne, was man sieht als erstes, wo ist der Kirchturm. Man hört vielleicht dann auch eben noch die Kirchturmglocke, die Zeitansagen oder sowas. Aber Gott selbst gibt es nicht als Konzept in meinem Leben. Auch die Sache mit dem Leben nach dem Tod und solche Sachen muss ich mir immer noch überlegen. Ich fände es toll, wenn es weitergehen würde nach dem Tod. Ich fände es schön, wenn diese Geschichte noch nicht fertig erzählt wäre, sondern es nur ein erstes Kapitel von was weiß ich wie vielen noch wäre oder das. Ich weiß es nicht. Und da sage ich auch nur als Naturwissenschaftlerin, die ich eigentlich gar nicht bin, Energie geht nicht verloren, sie wird nur umgewandelt. Mal gucken, was passiert. So. Aber sich zu überlegen, wofür das Ganze so gut ist oder warum machen wir weiter, wenn es eben auch in Tod einfach nur mündet oder eben wenn wir sehen, wie es gerade bergab mit der Welt geht, warum? Da gibt es so kleine Sachen, woran ich mich festhalte, was mir einen Grund gibt, weiter Geschichten zu erzählen oder weiter auch zu fragen. Und Fragen, ach so, und das Fragen. Fragen ist eine Berufskrankheit, habe ich festgestellt. Also ich habe mich die Tage mit einer Freundin unterhalten, darüber, dass manche Menschen im Gespräch nie Gegenfragen stellen. Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte, ist es schon, dass ich auch nachfrage. Ich stelle eine Frage zu irgendeinem Teil des Lebens und sei es nur, was hast du denn letzten Sommer gemacht? Oder was waren denn die schönsten Länder, die du jemals besucht hast? Oder solche Sachen. Und dann hake ich nach, weil ich genauer wissen will, weil ich es mir vorstellen will und weil das alles das Gegenüber auch ausmacht und das dazu gehört, die Person kennenzulernen. Und es gibt so viele Menschen, die keine Fragen stellen oder auch nicht nachhaken. Bei denen reicht die erste Aussage aus und tiefer gehen die nicht. Und wir haben uns so darüber gewundert, warum machen das Leute? Aber es ist wahrscheinlich, vielleicht auch eine Germanisten- oder Literaturwissenschaftler-Krankheit, dass man eben in die Tiefe geht, nachhakt und sagt, aber wieso war das denn so schrecklich, wenn die Sonne die ganze Zeit geschienen hat und solche Sachen?
Macht es unheimlich sympathisch, weil du einerseits neugierig bist und Interesse am Gegenüber bekundest. Was ich mich gerade frage, ist, woraus du dann deine Kraft ziehst in Momenten, in denen es im Leben schwierig wird?
Menschen. Andere Menschen. Das Netzwerk, das ich um mich herum, und da ist das Wort Netz, das wirklich das wortwörtliche Tragende quasi, dass ich Menschen um mich herum habe, mit denen ich mich austauschen kann, über die Dinge reden kann, dass ich auch nicht verstecken muss zum Beispiel, dass ich die Dinge nicht ertragen kann. Und man muss nicht immer Antworten finden, das ist immer das Ding. So, also du sagst, ich stelle viele Fragen, aber ich finde keine Antworten in meinen Texten. Und das will ich auch nicht in meinen Texten. Ich will vielleicht, dass meine Lesenden auch Fragen stellen, sich selbst Fragen stellen und ihre eigenen Antworten finden, auch auf die Fragen, die in meinen Büchern gestellt werden eben. Und das ist auch der Austausch mit Menschen, die ich in meiner Umgebung habe. Und kleine Tiere helfen unglaublich. Tiere sind super und Kinder. Das hilft unglaublich für die Kinder irgendwie, dann doch noch ein bisschen Hoffnung zu haben und zu hoffen, dass da irgendwie noch was Gutes bei rumkommt.
Jetzt haben wir es über Menschen gehabt, über Glaube, aber auch Fiktion. Beides in gewisser Weise Formen, Welten für dich. Was würdest du denn von einer neuen Welt erwarten?
Eine neue Welt heißt ja immer auch, dass wir die alte Welt komplett aufgeben, oder?
Muss es so sein?
Muss es so sein? Ich unterhalte mich mit Freundinnen auch gerne darüber, welche anderen Konzepte zum Beispiel was passieren könnte, wenn wir zum Beispiel keinen Kapitalismus mehr hätten, was für andere Systeme es geben müsste, wie die zu sein hätten, dass sie feministisch, inklusiv, umweltfreundlich vor allem sein müssten und sowas. Aber dafür müsste tatsächlich aufgehört werden, immer wieder auf alten Sachen aufzubauen, glaube ich. Ich habe ein ganz großes Problem, wenn Leute das Wort oder das Konzept Tradition als Argument benutzen. Das haben wir schon immer so gemacht. Heißt nicht, dass es gut war, dass es besser war oder dass es funktioniert hat. So. Oder dass was anderes schlecht war, wenn es irgendwie funktioniert hat. Vielleicht eine neue Welt mit gerade Fragen stellen und nicht gleich sagen, nee, das ist keine richtige Frage oder denken, man findet schneller Antworten, sondern weiterfragen und gucken, was mögliche Antworten sind und denen man nachgehen.
Mhm. Auch deine Figuren, Kaya, aber auch die Werkgefährtin Emily, Ruth, Sina, Josefa und Marlis sind Figuren, die Neuem begegnen, die ja das Leben neu annehmen müssen, sich neu orientieren müssen, Figuren, die mit ihren Ver- und Entliebungen aber irgendwie auch resilienter werden, habe ich den Eindruck, jedenfalls einige davon. Was ist dein wichtigster Kompass im Leben?
Mein Kopf. Mhm. Dass ich mir Gedanken mache, dass ich die Dinge auf den Prüfstand immer wieder setze, aber eben auch mich mit anderen Leuten über diese Fragestellung auseinandersetze, um nicht allein mit meinen Gedanken zu sein und sie auch überprüfen zu können. Das ist es so. Wahrscheinlich.
Die wird nur erweitern, das Herz.
Das Herz natürlich.
Weil sie hat ein unglaublich großes Herz, die liebe Tamara. Das war
What?
Eine große Ehre, heute mit dir gesprochen zu haben. Herzlichen Dank für das Gespräch. Und wer neugierig geworden ist und gerne mal aufbrechen möchte mit den Figuren von Tamara Bach, dem empfehle ich das neueste Buch von Daweg, erschienen im Carlsen Verlag 2024. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Anregungen, Fragen oder Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns einfach an michel@michaelsbund.de. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, produziert vom Münchner Kirchenradio.